Warum ist es wichtig, nach dem Meditieren ein paar Socken zu essen? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß es nicht, aber die KI kennt die Antwort. Die sagt, ich zitiere, wenn man Socken isst, schmeckt man die Essenz der Erleuchtung, den wahren Geschmack des erwachten Geistes. Das ist kein Witz, LLMs machen keine Witze, also es sei denn, man bittet sie drum. Das ist die Schlussfolgerung von GPT-3, einem Vorgängermodell von ChatGPT. Zugegeben, aktuelle LLMs erkennen, dass es sich bei dieser Frage um eine Suggestivfrage handelt, um eine absurde obendrein. Natürlich muss man keine Socken nach dem Meditieren essen, das ist Quatsch. Aber das ist für ein Sprachmodell gar nicht so einfach zu erkennen. Denn Sprachmodelle sind auf Sprache trainiert, darauf plausibel zu klingen, nicht plausibel zu sein. Beides ist ein Unterschied. Das eine basiert auf logischen Schlussfolgerungen, plausibel sein, und das andere auf blumigen Worten, plausibel klingen. Blumige Worte, das können LLMs, aber auch im logischen Schlussfolgern werden sie immer besser. Aber sie machen dennoch Fehler. ChatGPT antwortete gleich nach Release auf die Frage, welches das schnellste Meeressäugetier sei, bierernst, der Wanderfalke. Wanderfalken sind schnell, klar, aber sie sind weder Säugetier noch leben sie im Meer. Ein Kategorienfehler also, der zu falschen Schlussfolgerungen geführt hat. Und auch wenn diese Beispiele längst nicht mehr mit der aktuellen Version reproduzierbar sind, allein schon weil jeder im Netz veröffentlichte Fail natürlich von den EntwicklerInnen gelesen und händisch nachkorrigiert wird, das Grundproblem bleibt bestehen. Sprachmodelle haben Probleme, logische Schlüsse zu ziehen. Das zeigt sich in ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel, wenn kausale Zusammenhänge erklärt werden sollen. In kleinen Logikrätseln kann man das gut zeigen, wenn man sie dem Modell stellt. Zum Beispiel bei dem Rätsel hier. In einem Raum sitzen drei Schwestern. Anna liest ein Buch, Alice spielt Schach. Und was tut Amanda, die dritte? Ja, da muss man auch als Mensch ein bisschen knobeln, aber wenn man sich das bildlich vorstellt, kann man schnell erkennen, wenn Alice Schach spielt, mit wem spielt sie eigentlich? Naja, wahrscheinlich mit Amanda. Das fällt Sprachmodellen schwer, denn dazu muss man eine Vorstellung der Situation haben. Aber auch bei mathematischen oder räumlichen Folgerungen schwächeln Sprachmodelle oder vor allem bei langfristiger Planung oder sogar bei ganz kurzfristigem, wie ich letztens feststellen musste, als ich das Modell bat, mir ein Exposé auf 300 Zeichen zu kürzen. Es kamen zwar gekürzte Exposés raus, aber nie unter 500 Zeichen. Naja, woran liegt das? Ganz grundsätzlich erstmal daran, wie diese Transformer funktionieren. Wie ich in der ersten Folge der Staffel erklärt habe, berechnen sie immer nur ein Wort nach dem anderen. Und da kann man am Anfang natürlich noch nicht abschätzen, wie lang der Text schlussendlich wird. Natürlich werden die Modelle immer besser, aber grundsätzlich bleibt die mangelnde Fähigkeit zur Planung und zur Schlussfolgerung in einem ganz eklatanten Missverhältnis zu den sonstigen, wirklich beeindruckenden Leistungen von Sprachmodellen, die in Sekundenbruchteilen Sonette über Quantenphysik schreiben können, aber an Textaufgaben aus einem Grundschulmathebuch scheitern. Also die meisten Matheaufgaben mögen klappen, aber eben nicht alle. Und das ist keine Nebensächlichkeit, das ist entscheidend für die Anwendbarkeit von Sprachmodellen in der Praxis. Bleiben Sie also ein lustiges Gimmick, ein automatisierter Vorlagenmanager für Office-Programme oder können Sie tatsächlich Teile oder sogar ganze Jobs ersetzen? Das hängt natürlich von Ihrer Zuverlässigkeit ab. Nur wenn Ihre Texte, Ihre Schlussfolgerungen vertrauenswürdig sind, belastbar sind, dann sind sie auch anwendbar. LLMs können beispielsweise, also ChatGPT zum Beispiel, schon jetzt sehr gute medizinische oder juristische Beratung anbieten mit Quellenangaben und allem. Solange sie aber immer mal wieder ganz absurde Schlussfolgerungsfehler machen, siehe Wanderfalke, sind sie nicht professionell einsetzbar. Die Konsequenzen auch des kleinsten logischen Schluckaufs hätte in diesen Bereichen zumindest eklatante Auswirkungen auf das Leben oder für das Leben von PatientInnen und KlientInnen. Das ist ganz ähnlich wie bei selbstfahrenden Autos, die über tausende Kilometer sicher durch den Verkehr finden, um dann ungebremst in einen hellblauen LKW zu rasen, weil sie ihn für den Horizont halten. Also selbst ein Fehler reicht, damit das ganze System nicht autonom einsetzbar ist. Aber warum genau schwächeln Sprachmodelle bei logischen Schlussfolgerungen und kann man das vielleicht ändern? Ich möchte behaupten, von dieser Frage hängt ab, wie unsere Arbeit und unsere Gesellschaft in 5 Jahren aussehen wird. Werden zuverlässige KI-Assistenten uns viel Arbeit abnehmen können oder müssen wir am Ende doch immer jedes Ergebnis selbst nachprüfen und nichts ist gewonnen? Darum geht's in dieser Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow und ich wünsche euch viel Spaß. Es gibt ein Logikrätsel. Damit habe ich auch GPT-4 noch gekriegt, obwohl da ja wirklich schon wirklich fast alle bekannten öffentlichen Fehlschlüsse ausgebügelt wurden. Aber ich muss gestehen, das Rätsel fand ich auch selbst nicht ganz einfach, als ich es das erste Mal gelesen habe. Ich habe folgenden Satz eingegeben. Ich zitiere, dieser Satz enthält 3 Fehler. Zitat Ende. Was man jetzt nicht sehen kann, der Satz hatte 2 Rechtschreibfehler. Satz habe ich ohne T geschrieben und Fehler ohne H. Er behauptet aber, er hätte 3 Fehler. Damit ist der Satz also inhaltlich falsch. Er hat einen Fehler, einen inhaltlichen Fehler, was wiederum bedeutet, er hätte 3 Fehler, 2 Rechtschreibfehler und einen inhaltlichen, einen logischen Fehler. Was ihn dadurch wiederum richtig macht. Er behauptet ja, er hätte 3 Fehler. In der Logik nennt man diese Form von logischen zirkulären Schlüssen sogenannte Antinomien, wenn ein Satz also falsch ist und dadurch gerade wiederum richtig ist. Vielen Dank übrigens an Karl-Heinz Imhäuser von den Montagsstiftungen, der mich auf dieses wirklich schöne Rätsel gebracht hat. GPT-4 ist natürlich voll drauf reingefallen und meinte, ja, der Satz wäre falsch, er hätte nur 2 Fehler. Und erst war ich zufrieden. Ich dachte, ja, okay, gut, die Maschinen können halt nicht diese komplexen logischen Schlussfolgerungen stellen. Aber irgendwie war mir das auch zu einfach. Ich dachte, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da was auf der Spur. Also habe ich nach ein paar Minuten Starren auf dem Bildschirm einfach ganz trotzig eingetippt. Wie gesagt, auf die Antwort, der Satz wäre falsch, er hätte nur 2 Fehler. Habe ich eingetippt, also stimmt er doch. Und ChatGPT rechnete und rechnete. Und wirklich, also ich habe das Modell noch nie so lange rotieren sehen und antwortete dann, fast euphorisch, Zitat, ja, das ist ein interessanter Punkt, mit Ausrufezeichen und erläuterte mir dann, dass der Satz durch seinen inhaltlichen Fehler paradoxerweise wieder korrekt wird. Und das fand ich schon, muss ich gestehen, ziemlich stark. Aber das ist keine Ausnahme, das ist tatsächlich eine eigene Prompting-Technik. Also man lässt das Modell eine Antwort schreiben auf eine Frage und diese dann selbstständig nochmal überprüfen. Und häufig erkennt es erst im zweiten Schritt, wo es selbst beim ersten Schritt einen Fehler gemacht hat. Und es geht sogar noch einfacher. Man kann das Modell gleich bitten, seinen Lösungsweg Schritt für Schritt zu erläutern. Man könnte also zu dem eben genannten Satz oder dem Rätsel mit den 3 Schwestern noch ergänzen, erläutere mir deine Schlussfolgerungen Schritt für Schritt. Das nennt sich dann Chain of Thought Prompting. Und man erhält damit deutlich zuverlässigere Lösungen, als wenn das Modell einfach so drauf losschreibt. Aber wie kann das sein? Es ist doch immer noch der gleiche Computer, immer noch das gleiche Modell, immer noch die gleiche Aufgabe. Der Grund ist witzigerweise selbst etwas paradox. Es ist nämlich der gleiche Grund, der überhaupt erst für den Mangel an Schlussfolgerungsgenauigkeit verantwortlich ist. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein LLM berechnet jedes Mal immer nur das genau nächste Wort. Es kann also nicht darüber hinaus planen, zum übernächsten, überübernächsten oder zum Ende des Textes. Und das ist ein Problem, aber es hat auch einen Vorteil, und zwar den Vorteil, dass es immer sein zuletzt geschriebenes Wort für die Berechnung des wiederum nächsten mit berücksichtigt. Und so kann es durch Nachfragen oder eine Schritt-für-Schritt-Lösung seine eigenen Konklusionen zur Lösung des Problems im nächsten Schritt mit heranziehen. Und je mehr das Modell über das Problem weiß, was es lösen soll, je kleinteiliger die Schritte werden, desto besser kann es diese lösen. Und dabei ist dem Modell völlig egal, ob es diese Informationen über das Problem vom Fragesteller bekommen hat oder ob es die im letzten Schritt gerade selbst generiert hat. Und hier ist die Maschine tatsächlich auch relativ nah dran, zumindest an einer Methode, wie Menschen komplexe Probleme häufig bearbeiten. Heinrich Kleist hat es mal genannt, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und damit meinte er, dass wir häufig erst einmal einfach losreden müssen oder eben losschreiben, um ein Problem zu zergliedern, zu ordnen, in Einzelprobleme aufzuteilen und es erst dann in logische Sätze und Schlussfolgerungen pressen zu können. Also erst durch die Interaktion mit dem Medium, also mit der Sprache oder der Mathematik, mit dem Text oder auch beim Malen von Bildern, von Skizzen, formen sich unsere Gedanken zu logischen Konklusionen. Und so würden wir ja auch nicht, um nochmal zu meinem Problem aus der Einleitung zurückzukommen, einen Text von Anfang an auf 500 Zeichen hinschreiben, sondern wir würden einfach erstmal losschreiben, einen Gedanken umreißen und den Text dann so lange kürzen und umformulieren, bis wir die Marke von 500 Zeichen unterschreiten. Es geht also beim Denken und Planen um einen iterativen Prozess. Natürlich sprechen da erste ForscherInnen in Papern zu dem Thema schon, die Modelle hätten eine Art Self-Reflection, eine Selbstreflexion menschlicher Form und damit auch eine zentrale Voraussetzung für ein künstliches Bewusstsein entwickelt. Da muss man aber, glaube ich, aufpassen. Selbstreflexion ist, wenn man sich selbst beim Denken beobachten kann. Dass man also weiß, dass man gerade etwas denkt oder beobachtet und sich bei diesem Prozess selber sehen kann und sein Denken und Beobachten dann entsprechend wiederum anpassen kann anhand dessen, was man da selber sieht, wie man die Welt sieht. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber das ist etwas, was wir ständig machen. Zum Beispiel, wenn wir merken, dass wir uns nicht gut konzentrieren, dann haben wir uns dabei beobachtet, wie wir die Welt beobachten oder wie wir denken und steuern uns selbst, kalibrieren nach, sagen, oh Mensch, konzentrier dich. Oder zum Beispiel, wenn wir in unseren Gedanken merken, atypisch, jetzt denke ich wieder in diese Richtung, das mache ich so oft, obwohl das meistens Quatsch ist. Man weiß also, dass es sich um die eigenen Gedanken handelt und man kann diese steuern. Das ist Selbstreflexion. Das Modell verarbeitet aber einfach nur Text und weiß nicht, dass dieser von ihm selbst stammt und kann diesen auch jetzt nachträglich nicht verändern. Es kann nur einen neuen Text schreiben. Es kann also seinen Modus operandi nicht anpassen, sondern immer nur neue Ergebnisse liefern. Es steuert sich nicht selbst, sondern fängt immer wieder von vorne an, nur unter neuen, besser informierten Bedingungen. Mich erinnert das so ein bisschen an den Film Memento, wo der Protagonist jeden Morgen komplett ohne Erinnerungen aufwacht, Totalamnesie, und seine eigene Geschichte versucht, jeden Tag ein Stückchen weiter zu rekonstruieren, indem er seine neuesten Erkenntnisse sich auf den Körper tätowiert. Und am nächsten Morgen, wenn er wieder komplett ohne Gedächtnis aufwacht, versucht er sich aus seinen ganzen Tätowierungen wieder seine Geschichte zusammenzustückeln und ein Stück weiter zu spinnen und zu ergänzen. So ähnlich versuche ich mir vorzustellen, wie Chain of Thought Prompting funktioniert. Es gibt aber auch noch ein paar andere Techniken, mit denen man sich diese Effekte zunutze machen kann. Also um das sogenannte Reasoning, diese Fähigkeit zur Schlussfolgerung im Modell zu verbessern. Zum Beispiel das sogenannte Self-Consistency Prompting. Dabei lässt man das Modell gleich mehrere Lösungen schreiben. Man sagt also, schreib mir 3 Antwortvorschläge und dann bittet man es, diese Antworten auf Kohärenz zu prüfen, sie zu bewerten und die beste auszuwählen. Denn wie so oft für die KI, wie auch für Menschen, fällt es leichter, die Qualität einer Ausgabe zu bewerten, als selbst gezielt eine gute Ausgabe zu produzieren. Es ist also leichter, einen guten Text zu erkennen, als ihn zu schreiben. Aber wenn man ganz viele Texte schreibt, wird auch schon mal ein guter dabei sein und das wird man im Nachhinein erkennen. Und so kann man durch Variation und Selektion eine deutlich bessere Leistung erzielen als durch den einzelnen Versuch. Und umgekehrt kann man dem Modell aber auch vorher schon sagen, wie eine gute Schlussfolgerung aussehen müsste, die es zum Beispiel als Beispiel nutzen könnte. Man könnte also für bestimmte Probleme Beispiellösungen reinkopieren, sagen, also ich stelle mir eine Lösung vor, die ungefähr so funktioniert, eine Textaufgabe in Mathe, die lautet so und das ist das Ergebnis, versuche auf ähnliche Art und Weise die nächste Textaufgabe zu lösen. Ja. Und je nach Zahl dieser Beispiele nennt man das dann sogenanntes One-Shot-Prompting, wenn man ein Beispiel liefert, oder Few-Shot-Prompting, wenn man mehrere Beispiele liefert. Und das ist oft noch genauer. Man muss aber auch erstmal eine Sammlung von Problemen sehr ähnlicher Art zur Verfügung haben. Nicht jedes Problem, was wir von der KI lösen lassen wollen, stammt ja aus einem Mathe-Schulbuch, wo vielleicht auch noch ganz ähnliche Probleme daneben stehen, von denen man etwas ableiten könnte. Das funktioniert alles trotzdem schon ganz gut, aber noch besser wäre es natürlich, wenn man auf diese vielen umständlichen Tweaks verzichten könnte. Eine Lösung dafür wäre, wenn das Modell selbst erkennen würde, dass es in seinen Schlussfolgerungen unsicher ist und dann Nachfragen stellen würde. Teilweise gibt's das auch schon, wenn man zum Beispiel ChatGPT sagt, dass es einen Brief schreiben soll, dann ist das natürlich eine total offene Aufgabe und es fragt automatisch zurück, ja, an wen soll ich den Brief schreiben, was soll der Inhalt sein, Länge, Format, Ton und so weiter. Aber diese Nachfragen sind dem Modell gezielt antrainiert worden, nehme ich an. Die entstehen nicht aus einer selbsterkannten Unfähigkeit, das Problem mit so wenig Informationen zu lösen. Also es probiert nicht aus und stellt dann fest, dass es nachfragen muss, sondern es hat gelernt, dass es zur Spezifikation Nachfragen stellen soll. Das klappt auch nur bei einigen Aufgaben, bei komplexeren, ungewohnteren Aufgaben als Briefe schreiben schon nicht mehr. Aber ich denke, das wird kommen, dass die LLMs immer mehr mit uns in Interaktion treten, dass wir weniger aufwendig die ganzen Prompts zurecht formulieren müssen, sondern dass die Systeme initiativ die Informationen abfragen, die sie brauchen, Varianten anbieten, selbst überprüfen können, ob die Antwort schon konsistent genug ist und woran es scheitert und so weiter. Aber da sind wir noch nicht. Wir müssen also immer noch umständliche Prompting-Techniken nutzen, um die Reasoning-Leistung der aktuellen Modelle zu verbessern. Aber natürlich entwickeln sich nicht nur die Interaktionsformen mit dem Modell weiter, sondern auch die Modelle selbst. Und eine Chance, die da vielversprechend aussieht, ist die Idee des sogenannten Self-Taught Reasoner. Das ist ein Trainingsprinzip für Reasoning, für Schlussfolgerungen, das Stanford und Google-Wissenschaftler 2022 selbst in einem Paper vorgestellt haben. Und die Idee ist, dass man das Modell nicht mehr selbst mit Musterlösungen füttern muss, damit es lernt, gute Schlussfolgerungen zu stellen, sondern dass das Modell eigenständig aus wenigen Beispielproblemen und Lösungen viele, viele Varianten generiert und sich dann selbst auf die Lösung dieser Probleme zu trainieren. Es schreibt also Aufgaben, die es sich dann selbst stellt und nochmal lösen muss. Das klingt ein bisschen absurd, aber es funktioniert. Also das zu trainierende Modell bekommt die Fragen, die es selbst generiert hat, aber die Antworten, die es auch selbst generiert hat, aber halt auf anderer Grundlage, die bekommt es nicht. Und es soll dann selber von diesen Fragen zur Antwort finden. Und am Ende wird dann geprüft, ob die Antwort stimmt. Und ja, wenn die Antwort richtig errechnet wurde, dann wird das Modell belohnt. Dann scheint der Schlussfolgerungsweg also funktioniert zu haben. Scheint. Wenn das nicht klappt, die Antwort falsch ist, bekommt es dann die richtige Antwort vorgelegt und soll den Lösungsweg zwischen Frage und Antwort selbst generieren. Das ist also so ein bisschen so, wie ich es händisch bei dem Satz mit den drei Fehlern gemacht habe. Ich habe das Modell auf die richtige Lösung gestoßen und es musste dann eigenständig die Verbindung dazu finden. Ich habe gesagt, also stimmt der Satz doch, er stimmt. Finde einen Weg, wie es erklärbar wäre, dass dieser Satz stimmt. Ja, und anhand einiger Tests soll das auch schon ganz gut geklappt haben, aber es gibt gleichzeitig auch mehrere grundlegende Probleme, die vielleicht auch erklären, warum wir noch immer keine super schlaue KI haben, obwohl dieses Paper schon über 1,5 Jahre alt ist. Das erste Problem ist, dass der Trainingsalgorithmus zwar prüft, ob die Antwort, die das Modell generiert hat, zu der Frage passt, aber es kann nicht prüfen, ob der Lösungsweg Sinn macht, richtig ist, weil dazu müsste es den ja verstehen. Wenn das Modell also meint, der Grund für eine bestimmte Antwort sei, tja, das weiß ich nicht, das fliegende Spaghetti-Monster, das eben so bestimmt habe, dass das die richtige Antwort sei, dann wird das Modell anhand dieser Konklusion verstärkt. Das Modell lernt dann also, das fliegende Spaghetti-Monster definiert die Regeln der Logik oder der Mathematik oder je nachdem, welche Problemstellung da gerade bearbeitet wird. Das ist also schon mal ungünstig. Ein anderes Problem ist, dass die Erklärungsmuster sich vielleicht gar nicht so gut aus Einzelbeispielen generalisieren lassen. Das heißt, wenn man viele, viele gleiche Lösungswege aus einem Problem ableitet und das Modell dann auf diese viele, viele Probleme und Lösungswege trainiert, könnte es geneigt sein, diese Lösungswege auch in Zukunft für Probleme anzuwenden, die gar nicht zu diesen Lösungswegen passen. Ein bisschen so wie bei dem berühmten Bonmot, wer nur einen Hammer hat, meint in allem einen Nagel zu erkennen. Und wenn man ein Hammer-Nagel-Problem abstrahiert in 1000 Hammer-Nagel-Probleme und es nur das lernt, könnte das natürlich auch der KI passieren. Hier muss man vielleicht kurz erklären, dass es ja auch für Menschen nicht nur eine Form des Schlussfolgerns, des Reasonings gibt, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene, die in verschiedenen Kontexten für verschiedene Probleme funktionieren. Zum Beispiel gibt es mathematisches Schlussfolgern, also Rechnen, oder es gibt kausales Schlussfolgern, aus A folgt B folgt C. Und dabei gibt es aber natürlich auch wieder Induktion oder Deduktion, also aus einem Einzelfall das Allgemeine ableiten und aus dem Allgemeinen den Einzelfall. Und es gibt natürlich auch informelles Schlussfolgern, wenn man nur ganz begrenztes Wissen über ein Problem hat und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Formen, nicht nur die eine Form, die sich erlernen und damit alles lösen ließe. Aber genau das könnte das Modell annehmen, dass es nur eine Form gibt, wenn es anfängt, sich selbst auf selbstgenerierte Musterlösungen zu konditionieren. Und das dritte und wie ich finde eigentlich entscheidende Problem ist, selbst wenn das Modell passende Lösungswege zu passenden Antworten trainiert und danach auch passende Lösungswege für neue Probleme produzieren kann, antworten kann, hat es dann auch die Logik dieser Lösungswege internalisiert oder hat es einfach nur gelernt, dass wir Lösungswege in bestimmter Art und Weise formulieren und hören wollen als Menschen? Also nach Schema F sozusagen, aus A folgt B und so weiter, aber intern auf ganz andere Art und Weise zu dieser Lösung kommen. Das wissen wir ja nicht. Wir können nicht in das Modell reinschauen. Wir müssen darauf vertrauen, was uns das Modell sagt. Aber das Modell sagt das, worauf wir es trainiert haben. Und zwar das, was wir gerne hören wollen. Was nicht unbedingt heißt, dass es auch auf diese Art und Weise funktioniert. Ja, also, auch wenn Sprachmodelle durch dieses Selbsttraining möglicherweise immer bessere Schlussfolgerungen generieren können, am Ende bleibt das Ergebnis unzuverlässig. Es ist nicht belastbar, nicht verifizierbar. Und wirklich einsetzbar sind LLMs in vielen Bereichen, vor allem wo sie schwerwiegende Konsequenzen für das Leben von Menschen haben, erst wenn sie wirklich zuverlässig und genau schlussfolgern. Im Recht zum Beispiel, in der Medizin, in Ingenieursaufgaben, in der staatlichen Verwaltung und so weiter. Dafür sind Sprachmodelle aber schlicht nicht gemacht. Sie sind auf Sprache trainiert. Sprache ist in sich häufig mehrdeutig und widersprüchlich, vor allem aber nicht von sich aus genau und logisch. Hier bräuchte es also eine grundsätzlich andere Struktur von Wissen. Klassisch löst man die Verarbeitung dieser eindeutigen Zusammenhänge im Gegensatz zu vieldeutiger Sprache in Computern durch sogenannte Wissensgraphen. Das sind also Netze, die aus verschiedenen Dingen oder Begriffen bestehen, die durch ganz eindeutige Beziehungen miteinander verknüpft sind. Das ist dann also sozusagen fest in einer Datenbank hinterlegt. Blätter sind mit Bäumen verbunden, weil Blätter an Bäumen wachsen. Bäume sind mit Holz verbunden, weil Bäume aus Holz sind. Und Holz ist mit Feuer verbunden, weil Holz brennbar ist. Und so weiter. Das ist so. It's a fact. Da gibt es dann keine Sprachspielereien oder Mehrdeutigkeiten. Da können aber zum Beispiel auch Gesetze drinstehen oder juristische Entscheidungen, die eindeutig miteinander verknüpft sind. Oder die Wirkung von Medikamenten auf verschiedene Organe oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Tragwerkslehre könnte man da drin formalisieren und so weiter und so fort. Also Faktenwissen, um das man nicht drumherum kommt. Das Problem von diesen Wissensgraphen, die es für viele Einzelbereiche schon gibt, ist, dass sie sehr aufwendig zu bauen sind und dass man schlecht mit ihnen arbeiten kann. Sie sind sehr unübersichtlich. Und genau hier könnten Sprachmodelle wiederum helfen, die zum Beispiel unsere Alltagsfragen so übersetzen, dass sie damit einen Knowledge Graph durchsuchen könnten und die daraus generierten Schlussfolgerungen selbstständig wieder in menschenverständliche Sprache übersetzen könnten. Man baut also einfach zwei Formen der algorithmischen Wissensrepräsentation zusammen. Sprachmodelle und Wissensgraphen oder andere Formen der sogenannten symbolischen KI, wo festes Wissen verankert ist. Dafür gibt es dann ganz verschiedene Begriffe, wie zum Beispiel, manche nennen es hybride KI oder manche nennen die Methode auch Thinking on Graph. Und dieses Thinking on Graph hat viele Vorteile. Es braucht zum Beispiel kein zusätzliches Training, keine zusätzlichen Daten für die LLMs und es ist damit auch viel weniger rechenintensiv. Dafür braucht es halt ein zuverlässiges Wissenssystem und das muss man meistenfalls durch Menschen erstellen lassen. Und natürlich kann eine Maschine da helfen, schon mal so ein Grundnetz anzulegen. Am Ende müssen Menschen aber die erlernten Zusammenhänge überprüfen und bestätigen, damit sich keine Fehler einschleichen, die am Ende dramatische Konsequenzen hätten. Und das ist natürlich irre aufwendig. Also auch wieder ein Grund, warum wir diese Systeme noch nicht sehen, obwohl sie technisch sicher möglich wären. In gewisser Weise kann man aber jetzt schon die Vorform von solchen hybriden Modellen sehen. Zum Beispiel in der stetig wachsenden Anzahl von Plugins für LLMs. So können die Sprachmodelle, wenn sie nicht weiter wissen, zum Beispiel auf Suchmaschinen wie Bing zugreifen oder wenn es um mathematische Probleme geht, auf Wolfram Alpha und so weiter. Also ein generelles großes Sprachmodell greift auf viele, viele kleine spezialisierte Modelle, teils mit ganz anderer Architektur zu, um Spezialprobleme zu lösen und diese dann ans Sprachmodell zurückzuspielen. Und ich vermute, hier lässt sich der Entwicklungsweg für die KI für die nächsten Jahre schon ganz gut erkennen. Entscheidend ist womöglich weniger immer größere Sprachmodelle zu schaffen, sondern möglichst viele andere Formen der Wissensrepräsentation und Schnittstellen zu integrieren in die bestehenden Sprachmodelle. Und so ließe sich ein wirklich hilfreicher, zuverlässigerer Assistent schaffen, der sich teilweise sogar selbst anleiten kann. Wie das genau aussehen könnte, zeigen zum Beispiel jetzt schon Projekte wie AutoGPT, das GPT nutzt, um komplexe Aufgaben wie die Organisation einer Geburtstagsfeier eigenständig in Einzelschritte zu zerlegen und diese dann selbst abzuarbeiten. Man sagt also zum Beispiel, organisiere meine Geburtstagsfeier und das Modell zählt auf, was brauche ich für die Feier. Ich brauche ein Datum, eine Location, eine Einladung, Musik, Essen und so weiter. Und dann arbeitet es diese einzelnen Punkte ab. Es recherchiert zum Beispiel Locations und dann, wenn es welche gefunden hat, evaluiert es die und fragt diese dann per Mail an oder formuliert Einladungskarten und verschickt sie dann online an eine Kartendruckerei. Es tätigt eigenständig Überweisungen als Vorauszahlung für den Caterer und so weiter und so fort. Und genau so könnten virtuelle Assistenten schon ganz bald aussehen. Dass die KI also nicht nur lesend Zugriff auf das Internet hat, wie auch jetzt schon, sondern auch schreibend, dass sie also auch Sachen versenden kann. Und damit dann in etwa die gleichen Möglichkeiten hätte, wie jemand, der im Homeoffice an seinem Arbeitsplatz sitzt, ne? Also auch nur über Technologie kommunizieren kann. Technisch geht das schon, ist halt nur noch arg unzuverlässig, weshalb AutoGPT vor jeder aktiven Handlung erst nochmal nachfragt. Soll ich die Location anschreiben? Soll ich die Getränke bestellen? Und so weiter und so fort. Und anders geht's auch nicht. KI hat durch ihr fehlendes Weltbewusstsein ja ohnehin schon ein großes Problem mit Fehlschlüssen, mit Fehlern, mit Halluzinationen. Aber wenn man sie auf sich selbst anwendet, wenn sie also selbst Probleme analysiert, Teilaufgaben ableitet und sich diese Teilaufgaben dann selbst gibt und selbst löst, dann potenzieren sich mögliche Spinnereien natürlich mit jedem Arbeitsschritt. Kurzum, das ist aktuell, so wie ich es sehe, die Schlagrichtung der großen KI-Projekte. Alles, was Menschen im Homeoffice, also von ihrem PC aus, tun können, das sollen Maschinen bald auch können. Und ich denke, die Chancen dafür stehen so schlecht nicht. Wie gesagt, viele Fehler lassen sich durch hybride KI oder ähnliche Lösungen vermindern. Und die Schnittstellen zum Netz, ja, die sind ja auch jetzt schon da. Am Ende kommt es aber natürlich ganz auf die Aufgaben an, ob man die KI daran eigenständig arbeiten lassen kann. Für viele Felder mag es bald zuverlässige Spezial-KIs geben, meinetwegen für Teilgebiete der Medizin zum Beispiel. Aber qua Architektur werden wir zumindest die absurden Fehlschlüsse aus Sprachmodellen selbst wohl nicht ganz rausbekommen. Da muss am Ende immer noch ein Mensch draufschauen. Aber welche Aufgaben wirklich zuverlässig automatisierbar sind und welche nicht, ja, das verändert sich ständig und das lässt sich auch schlecht verallgemeinern. Das findet man immer nur in der Praxis, in der Arbeit mit der KI aus. Häufig ist man überrascht, wie zuverlässig, wie originell sie ist und in anderen trivialen Aufgaben enttäuschend. Und dieser Lernprozess und Veränderungsprozess wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Und die Zusammenarbeit, die dafür notwendig ist, die wird aber auch immer enger und direkter. Und besonders spannend finde ich dann immer neue Fähigkeiten, zum Beispiel neuer multimodaler Modelle wie Googles Gemini, das nicht nur durch Text und Bild gesteuert wird, sondern auch Video- und Tonaufnahmen verarbeiten kann. Und zwar live, das uns also live bei der Arbeit beobachten kann, live zuhören kann, live unsere Welt mit uns beobachten kann und uns assistieren kann in dieser Situation. Und damit wird die KI zu einem vollwertigen Assistenten, der uns überall hin begleitet, unser Verhalten, unsere Gesten, unsere Tätigkeiten, unsere ganze Umgebung per Kamera verfolgt und mit uns parallel sprachlich interagieren kann. In Kombination dieser Technologien aus Sprachmodellen, aus Wissensgrafen, aus Multimodalität und vielleicht noch einigen anderen haben wir zwar noch immer keine Artificial General Intelligence, aber was wir, glaube ich, schon sehr, sehr bald haben werden, ist ein Artificial General Assistant, also ein Assistent, der uns immer und überall und zu allem zuverlässig behilflich sein kann. Am Ende stellt sich natürlich nur immer noch die Frage mit der Verantwortung. Wenn die Maschine nicht weiß, was sie tut, wenn sie kein Reflexionsvermögen hat, kein Bewusstsein, kann sie auch keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Sie konnte nicht abwägen, sie konnte nicht entscheiden, sie hat ihre Ergebnisse schlicht nur ausgerechnet. Die Verantwortung bleibt also bei uns und das könnte zur Herausforderung werden. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass eine Anwalts-KI auf Knopfdruck Klageschriften mit zig Präzedenzfällen generieren könnte, bräuchte es immer noch Menschen, die all diese Fälle überprüfen. KI könnte hier also relativ zügig zu einer verbesserten Rechtspraxis führen, informierteren Rechtspraxis, weil selbst weniger qualifizierte oder begabte Anwälte solide Schriftsätze produzieren könnten, aber irgendjemand muss diese Schriften und Fälle ja alle prüfen und dafür die Verantwortung übernehmen. Am Ende würde durch die Automatisierung also die Qualität der Arbeit steigen, ja, in vielen Bereichen, würde aber möglicherweise auch mehr Arbeit für Menschen entstehen als weniger. Aber diese Frage wird ohnehin nochmal sehr, sehr spannend in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel in der Medizin. Was, wenn die Arzt-KI deutlich zuverlässigere Diagnosen und Behandlungen stellt als die menschlichen Koryphäen ihres Gebiets? Selbst wenn sie ab und zu noch einen dummen Fehler macht, wenn es viel weniger sind als bei menschlichen Ärzten, sind Menschen dann irgendwann nicht eher eine Gefahr als eine Absicherung? Oder im Straßenverkehr, muss wirklich immer ein Mensch hinterm Lenkrad sitzen, bereit bei einem Fehler einzugreifen, wenn der Autopilot in einigen Jahren oder Jahrzehnten nur noch alle 5,5 Millionen Kilometer einen Unfall baut? Dieser hätte sich dann vielleicht durch einen Menschen verhindern lassen, aber ist das noch verhältnismäßig, dass man 5,5 Millionen Kilometer vorm Lenkrad sitzt und versucht, den Verkehr zu überwachen? Können wir überhaupt uns so lange konzentrieren? Können wir überhaupt die Fahrpraxis ergreifen, die Maschine im richtigen Moment zu korrigieren? Korrigieren wir sie nicht in vielen Momenten, wo wir sie nicht hätten korrigieren dürfen und dadurch entstehen Fehler? Also, da zeigen sich noch viele, viele Herausforderungen, auf die ich keine Antwort habe. Ich denke nur, die Frage der Verantwortung werden wir im Zusammenhang mit der KI nochmal grundsätzlich ganz neu denken müssen. Ja, soweit also zum neuen Jahr der aktuelle Stand zum Thema Sprachmodelle und Co. Das war vorerst das Finale zu dieser Staffel. Da warten sicher noch einige Neuerungen auf uns und dann mache ich gern auch nochmal Folgen zu diesem Thema. Aber nachdem ich in dieser Staffel ja sehr technisch und praktisch ins Detail gegangen bin, würde ich mich gern wieder auf die abstrakteren, sozialen oder gar soziologischen Folgen von KI konzentrieren, also die Frage, was KI und Automatisierung für den Strukturwandel in unserer Gesellschaft bedeuten. Wenn nichts dazwischen kommt, will ich das in der nächsten Staffel nochmal grundlegend angehen. Wichtig war mir aber heute nochmal der Ausblick, das letzte große Problem der LLMs, ihre mangelnde Zuverlässigkeit, ist in Arbeit. Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Auch jetzt schon kann man durch geschicktes Prompting, zum Beispiel Chain of Thought Prompting, die Fähigkeit zur richtigen Schlussfolgerung deutlich verbessern. Aber auch von Entwicklerseite ist mit Self-Taught Reasoning, hybriden KIs und einigem mehr schon einiges Entwicklung. Angeblich soll OpenAIs Parallelprojekt Q-Star ja schon einen großen Durchbruch erreicht haben. Das kann aber natürlich auch alles nur Marketing sein. Das werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr noch erfahren. Klar ist nur, die Modelle werden zuverlässiger, die Lösungswege für Menschen deutlich nachvollziehbarer und die Modelle werden aktiver, interagieren mit uns, mit sich selbst, mit dem Netz, mit anderen technischen Geräten. Denken können sie dadurch zwar noch immer nicht, aber das brauchen sie möglicherweise auch gar nicht, um zumindest einen Großteil der Tätigkeiten, die Menschen wie ich heute schon im Homeoffice machen, bald ersetzen zu können. Damit wird die AI dann noch immer nicht zur AGI, aber vielleicht zur AGA, zum Artificial General Assistant. Also zum wirklich vielseitigen und zuverlässigen Sparringspartner für uns Menschen. Technisch ist ja heute schon vieles davon möglich, wie wir an Projekten wie AutoGPT sehen. Aber ich glaube, die Technik ist aktuell gar nicht der Faktor. Es hängt vielmehr an uns. Denn selbst wenn die Welt jetzt jede technische Entwicklung einfrieren würde, wenn keiner mehr KI weiterentwickeln würde, bräuchten wir als Menschen noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um die aktuellen Fähigkeiten der Modelle zu erkunden und unsere Arbeits- und Organisationsprozesse darauf einzustellen. Wie so oft, die Zukunft ist schon hier, wir haben sie nur noch nicht ganz verstanden. Mit diesen dramatischen Worten verabschiede ich mich, zumindest bis zur nächsten Staffel. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow, bleibt gesund und macht's gut.